ARD.
Behörden geben Vorratstipps zur Krisenvorsorge, aber kein Grund, panisch zu werden.
Volksentscheid, wie Hamburg schon in 15 Jahren klimaneutral werden will.
Und Gold ist so teuer wie noch nie. Lohnt es sich jetzt, alten Schmuck zu verkaufen?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen am Dienstag. Heute ist der 14. Oktober. Magda und Moritz sind für euch da.
Yay, eure Hauptstadt-Connection Berlin-Hannover sozusagen. Hatten wir auch lange nicht mehr. Schön,
stimmt.
Moritz, dass wir hier sind. Das wären doch wunderbare 15 Minuten.
Da gehe ich auch ganz stark von aus. Und damit es auch direkt gut losgeht, starten wir mit einer guten Nachricht. Die Waffenruhe im Gazastreifen, die hält nach mehr als 2 Jahren Krieg mit Zehntausenden Toten. Und gestern hat die Terrororganisation Hamas alle 20 israelischen Geiseln freigelassen, also die, die überlebt haben.
Es ist unglaublich. Ich kann meinen Augen kaum trauen. Aber ich werde hierher kommen, bis die letzte Geisel wieder nach Hause zurückkommt. Dann können wir uns ausruhen.
And then we can rest.
Das war der Israeli Assam Flom, der zusammen mit zehntausenden Menschen in Tel Aviv auf dem Platz der Geiseln gefeiert hat. Und im Internet kursieren gerade wirklich viele emotionale Videos von Menschen, die ihre lange vermissten Angehörigen in die Arme genommen haben. Ja, war wirklich sehr berührend heute Morgen, das zu sehen.
Na, da hört man sie jubeln, ne?
Ja,
viel Freude dabei. Ja. 738 Tage Geiselhaft. Wahnsinn, was für eine Zahl. Ja. Und die Entführten, die wurden dann auch erstmal in Krankenhäuser gebracht und darunter sind auch 4 Deutsch-Israelis gewesen.
Unter die Freude mischt sich aber auch die Trauer um die Verstorbenen. Bisher hat die Hamas nur 4 tote Geiseln übergeben und die Angehörigen wollen weiter protestieren, bis sie wirklich alle wiederbekommen haben.
Ja, und im Gazastreifen, da sind zehntausende Palästinenser in ihre alten Wohnorte zurückgekehrt. Und die müssen sich jetzt in einer Trümmerlandschaft zurechtfinden. Da ist nicht viel mit Wohnen und nach Hause kommen. Mhm. Da brauchen sie jetzt ganz viel Hilfe von außen, um überleben zu können.
Und ob das jetzige Abkommen wirklich auch zu einem langfristigen Ende der Kämpfe in Gaza führen wird, ja, das müssen wir abwarten. Da schauen wir aber natürlich für euch drauf. Und auch auf tagesschau.de werdet ihr über alle News informiert.
Für dieses Thema jetzt habe ich bei mir in der Küche zu Hause mal in den Schrank geguckt und dabei festgestellt, also wenn irgendeine Krise ausbrechen sollte und ich zu Hause für ein paar Tage, ja, dann irgendwie klarkommen müsste, dann hätte ich ein paar Kekse, Reispapier, ein Glas Kapern und komischerweise sehr viel Marmelade.
Du bist so ein Kapern-Typ, Moritz. Okay.
Boah, voll gerne, ja.
Wilde Mischung. Also in Südberlin, bei mir gab es ja letztens wirklich auch einen sehr außergewöhnlichen Fall. Da waren 50.000 Haushalte fast 3 Tage lang ohne Strom, weil es einen Anschlag auf Strommasten gab. Und das hat dann hier wirklich auch schon bei Geburtstagen zu Gesprächen übers Preppen geführt. Ich sag mal, wie es ist. Und wir haben uns gefragt, ja, wie soll oder wie kann man sich denn eigentlich auf sowas vorbereiten?
Tja, das wissen Experten natürlich, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK. Und die haben einen Ratgeber erstellt und den gerade auch nochmal wieder aktualisiert. Und der nennt sich Vorsorge für Krisen und Katastrophen.
Und da gehen wir mal kurz rein. Da steht nämlich drin, was man im Ernstfall so alles zu Hause haben sollte, damit man eben im Zweifel ein paar Tage ohne Strom, ohne Wasser und so auskommen könnte. Lass uns mal durchgehen, Moritz.
Ja, wir sollten zum Beispiel genug Wasser und Essen für so 3 bis 10 Tage zu Hause haben. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Denn falls ihr so wie ich in einer Wohnung lebt, dann wisst ihr ja, Platz ist knapp. Hm. Pro Tag und Person sollten es 2 Liter Wasser sein. Und wir rechnen mal, das wären dann für einen 3-Personen-Haushalt über 10 Tage schon 60 Liter Wasser. Und ich sag mal, wer hat das denn schon zu Hause?
Um Essen da zu haben, ja, empfehlen sich natürlich haltbare Lebensmittel, also Dosen. Ravioli kommen mir da sofort in den
lecker.
Sinn. Natürlich die klassischen Ravioli. Brauche ich aber auch wieder einen Campingkocher, wenn kein Strom da ist. Den hätte ich auf keinen Fall da.
Zumindest wenn du sie warm essen willst, ne? Also
ja.
Ich meine, kalt gehen sie ja auch. Festival lässt grüßen, aber.
Kalt geht immer.
Ja. Und natürlich sinnvoll neben Campingkocher und Dosen Ravioli sind noch sowas wie Kerzen, Taschenlampen, eine Powerbank, um auch mal das Handy aufzuladen.
Mhm.
Und schön oldschool auch vielleicht ein batteriebetriebenes Radio, um im Katastrophenfall tatsächlich informiert zu bleiben.
Ich habe ein solarbetriebenes, also im Sommer käme ich damit auch über die Runden. Und wie ihr medizinische Notfälle behandelt oder auch wie ihr mit Kindern zum Beispiel über Krisen sprecht, das verlinken wir euch in unserer Folgenbeschreibung.
Also wir haben euch jetzt ja einfach mal einen Überblick gegeben, was vielleicht sinnvoll ist, zu Hause zu haben für den Katastrophenfall. Ja. Aber ganz entspannt, da könnt ihr ja nochmal so drüber nachdenken. Und vielleicht ladet ihr euch auch mal die Warn-App Nina aufs Smartphone. Die ist nämlich von der Bundesregierung und die informiert euch nicht nur über Katastrophen, sondern auch mal über solche Sachen wie Stromausfälle in Berlin oder das Feuer nebenan, dass man sich da einfach in Sicherheit bringen kann.
Also dich würde sie über den Stromausfall in Berlin nicht informieren, ne? Aber in der jeweiligen Region ist Nina auf jeden Fall sinnvoll.
Unsere Kurznachrichten.
Bei WhatsApp soll es bald möglich sein, die Telefonnummer durch einen Nutzernamen zu ersetzen. Dann kann man den statt seiner richtigen Nummer angeben, um mit jemandem zu schreiben. Der Messenger beginnt gerade mit einem Reservierungssystem, über das man sich seinen Namen sichern kann, bevor die neue Funktion dann um den Jahreswechsel herum starten soll. Andere große Messenger wie Telegram oder Signal haben diese Funktion ja bereits.
In den Alpen sind Skipässe für die kommende Saison erneut teurer geworden. Liftbetreiber in Österreich haben ihre Preise um rund 4% angehoben und auch in den deutschen Skigebieten werden die Tickets teurer, allerdings ein bisschen moderater. In der Schweiz werden nur in einigen Gebieten die Preise erhöht.
Und die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in Belfast 1:0 gegen Nordirland gewonnen. Nick Woltemade hat sein erstes Länderspieltor geschossen. Und wenn Deutschland im November gegen Luxemburg und die Slowakei gewinnt, dann kann das Flugticket für die WM nächstes Jahr gebucht werden.
Da bin ich zuversichtlich, dass das klappt.
Oder ich auch. Wir haben gestern hier in der Folge in den Nachrichten schon kurz drüber berichtet. In Hamburg hat eine Mehrheit am Sonntag Ja gesagt. Ja zu einem strengeren Klimaschutzgesetz. Und zwar muss Hamburg jetzt 5 Jahre früher als geplant, nämlich schon 2040, klimaneutral sein.
Finde ich super. Ja, ohne Klima kein Leben. Also es ist irgendwie so offensichtlich und so auf der Hand. Ich glaube, das ist eine wichtige Entscheidung.
Klimawandel ist da, ne? Wir müssen das ändern, wir müssen das korrigieren.
Ich bin noch etwas unentschlossen. Ich weiß es nicht genau, was das für die Mieten und so weiter heißt. Bin ich sehr gespannt.
Mehr als 300.000 Hamburgerinnen und Hamburger haben in einem Volksentscheid für das strengere Klimaschutzgesetz gestimmt. Das ist nur eine knappe Mehrheit. Es haben sich aber auch nicht so viele beteiligt. Nämlich nur weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten.
Aber dennoch, die Politik, also die Hamburger Landesregierung und auch das Parlament, die müssen sich an dieses Ergebnis halten und das bisherige Klimaschutzgesetz ändern. Heißt, Hamburg darf ab 2040 keine Treibhausgasemissionen mehr verursachen oder muss diese entsprechend ausgleichen. Und es müssen auch jährliche Zwischenziele festgeschrieben werden und die werden auch regelmäßig überprüft.
Es gibt dann künftig auch jährliche Obergrenzen für den CO2-Ausstoß. Die verschiedenen Bereiche wie Verkehr, private Haushalte oder die Industrie dürfen dann nur noch eine bestimmte Menge an CO2 im Jahr verursachen.
Bei uns in Berlin ist so ein Volksentscheid vor 2 Jahren gescheitert. Aber Hamburg, finde ich, zeigt anschaulich, dass wir ja wirklich sehr direkt Einfluss auf die Politik nehmen können. Viele politische Parteien standen nämlich nicht hinter diesem Volksentscheid, aber trotzdem muss er eben jetzt umgesetzt werden.
Was das neue Klimaziel jetzt bedeutet, das haben sich das Hamburg-Institut und das Öko-Institut genauer angeschaut. Billig wird's auf jeden Fall nicht. Bis 2040 müssen alle Gas- und Ölkessel in Häusern und Wohnungen ausgetauscht werden und auch das gesamte Gasnetz wird stillgelegt.
Außerdem sollen die Häuser schneller saniert werden und Heizungen, die über Wärmepumpen oder andere erneuerbare Energien laufen, sollen stärker vorangetrieben werden. Die Kosten für Sanierungen sollen aber nur begrenzt an Mieterinnen und Mieter weitergegeben werden dürfen. Und die Vermieter wiederum, die sollen auch mit Förderprogrammen unterstützt werden.
Und auch im Verkehr werden die Hamburgerinnen und Hamburger den Klimaschutz spüren. So müssten wohl in der ganzen Stadt Tempo 30 eingeführt werden und generell auch viel weniger Autos unterwegs sein. Und, das fand ich krass, alle Autos müssten bis 2040 Elektroautos sein.
Und Hamburg hat ja auch einen riesigen Hafen und Industrie mit hunderttausenden Arbeitsplätzen. Also auch da sollen natürlich Erdgas, Koks und Raffineriegas durch Wasserstoff und E-Fuels ersetzt werden.
Das ist mal ein Projekt. Gegenwind gab's oder gibt es bei sowas natürlich auch immer. Gegen diesen Volksentscheid waren unter anderem die Handels- und die Handwerkskammer, der Industrieverband und diverse Immobilienverbände. Ein Vertreter der Unternehmensverbände sagt, die strengeren Klimaschutzregeln, die würden zu Jobverlusten führen und das Wohnen verteuern. Und die CDU in Hamburg hat von einem bitteren Tag gesprochen. Bis auf die Linken waren alle Fraktionen in der Hamburger Bürgerschaft dagegen.
Ein weiteres Argument der Gegensprecher, es müssen nun Milliarden investiert werden, aber aufs Weltklima hätte das keinen Effekt, weil Hamburg einfach zu klein sei. Na gut, die Klimabewegung Fridays for Future sieht das ein bisschen anders, die hatte diese Volksinitiative angestoßen und dabei auch Unterstützung von mehr als 160 Sozialverbänden, Wirtschaftsunternehmen und auch Kultureinrichtungen bekommen.
Dazu gehört zum Beispiel der Umweltverband BUND, Greenpeace und auch der NABU, aber auch vom FC St. Pauli und von der Gewerkschaft Verdi gab es da Stimmen und Unterstützung. Und die Volksinitiative hat für den strengeren Klimaschutz unter anderem auch mit Blick auf die benachbarten Bundesländer argumentiert. Die haben nämlich schon strengere Klimaschutzvorgaben. Schleswig-Holstein und bei mir zum Beispiel in Niedersachsen. Beide Bundesländer wollen auch bis 2040 klimaneutral werden und Bremen sogar schon bis 2038.
So, bei uns blinken jetzt die Dollarzeichen, denn wir reden über Gold.
Ja, der Goldpreis ist ja gerade auf einem absoluten Rekordhoch. Mal wieder muss man schon sagen, denn 7-mal in den vergangenen 11 Handelstagen hat es ein Rekordhoch gegeben.
Für eine Unze, also das sind so 31 Gramm, müsst ihr Stand heute Morgen knapp $4.080 zahlen. Das sind umgerechnet 3.400 Euro.
Boah. Ja, das klingt auch schon richtig viel, aber damit wir das mal einordnen können, wie viel das wirklich ist. Im Vergleich zum Anfang des Jahres hat sich der Goldpreis verdoppelt. Gold ist also gerade eine gute Wertanlage und auch Omas Goldkette in der Schublade hat an Wert gewonnen.
Frag mich gerade, wie viel Unzen in meinem Zahn verbaut sind. Okay, wobei sich weder mein Zahn und Omas Kette wahrscheinlich auch nicht so richtig als Wertanlage angeschafft worden ist, einfach sondern weil es notwendig war oder weil man so eine Kette natürlich schön findet. Ja. Und das ist bei einigen, die gerade Gold kaufen, natürlich anders. Wir haben uns mal in der Dortmunder Innenstadt umgehört.
Also ich finde es schön, aber es muss jetzt kein echtes Gold sein. Es ist, glaube ich, ein gutes Investment, aber habe ich jetzt nicht gemacht.
Mir war das bisher nicht so wichtig und ich habe das nie getragen und ich fand das immer over the top und viel zu auffällig. Aber ich habe das einmal anprobiert und danach hat es mir gefallen und ich kaufe das aber gerne als Anlage hauptsächlich.
Tja, die hat sich für einige in den vergangenen Jahren und Monaten auf jeden Fall ausgezahlt. Gold ist so wertvoll, weil es auf der Welt eben nur eine bestimmte Menge davon gibt. Im Boden schlummern wahrscheinlich noch so rund 50.000 Tonnen. Klingt viel, aber Fachleute sagen, das reicht noch so für die kommenden 20 Jahre.
Das ist gar nicht mal so viel, 20 Jahre. Dann ist tatsächlich Schluss. Dann wird kein Gold mehr abgebaut werden können, also nur noch im Handel auftauchen. Mhm. Aber das ist natürlich nicht der einzige Grund, warum Gold gerade boomt. Den einen Grund gibt es sowieso nicht, sondern es sind immer mehrere Gründe. Dazu gehören zum Beispiel eben auch die vielen Krisen, die wir momentan auf der Welt erleben. Und wenn Risiken wachsen, setzen Menschen stärker auf Gold als Geldanlage, als eben auf Aktien oder so.
Ja, eine große Krise ist gerade zum Beispiel die Situation in den USA. Da konnte ja kein Haushalt aufgestellt werden und deswegen steht die Regierung da ja teilweise still. Und das Vertrauen in die amerikanische Wirtschaftspolitik, das ist zuletzt gesunken. Das liegt auch an Präsident Trumps unberechenbarer Zollpolitik. Und die Zentralbanken von China, Indien oder der Türkei wollen deswegen auch unabhängiger vom US-Dollar werden. Und deswegen haben sich die Länder mit Gold eingedeckt.
Ja, soll man jetzt aber auf diesen Goldzug aufspringen und schnell was kaufen? Naja, Analysten gehen zwar davon aus, dass Gold im Preis noch weiter steigen könnte, aber es kann euch natürlich auch niemand garantieren, ist einfach eine unsichere Kiste.
Total, kann ja auch in die Gegenrichtung gehen, das darf man immer nicht so ganz vergessen. Aber vielleicht denkt ihr ja auch umgekehrt, Stichwort Omas Goldkettchen. Also wenn ihr vielleicht schon länger darüber nachgedacht habt, die mal zu Geld zu machen, dann wäre momentan ja vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um zum Goldschmied zu gehen. Aber ganz wichtig, vorher informieren, das lohnt sich wirklich. Den Goldschmuck dann einfach mal zu Hause selber wiegen und mit dem aktuellen Goldkurs ausrechnen, was ihr dafür bekommen würdet, damit ihr da nicht über den Tisch gezogen werdet.
Gestern haben ja Uli und ich hier über eine Diskussion aus Baden-Württemberg gesprochen. Da hat ein Oberbürgermeister angeregt, um Geld zu sparen, dass die Schüler in ihren Klassenzimmern und auf dem Schulhof selber für die Sauberkeit und Ordnung sorgen sollen, damit Personalkosten für die Kommune eingespart werden können. Und das hat bei euch viele Reaktionen hervorgerufen. Das war wirklich schön zu lesen und die meisten unterstützen das Vorhaben.
Das ist witzig, ne? Wir haben gar nicht aufgerufen, aber es gab so viele Reaktionen dazu. Wahnsinn. Lisa hier zum Beispiel, die hat uns bei WhatsApp geschrieben: An unserer Gesamtschule in NRW fegen die Schüler ganz selbstverständlich nach dem Unterricht ihren Klassenraum und putzen die Tafel. Anschließend wird dann durch Putzkräfte feucht durchgewischt und auch der Müll geleert. Auch für die Außenbereiche gibt es einen Hofdienst, der zwischen allen Klassen rotiert. Ich kenne das nicht anders, schreibt Lisa. An den Schulen meiner Kollegen in NRW ist das auch so.
Unsere Hörerin oder auch Hörer, ich weiß es nicht, Van, findet das schwierig und schreibt auf Spotify: Man spart das Geld ja ein, indem man die Arbeit an unbezahlte Minderjährige weitergibt. Am Ende leiden die Schüler darunter, die wegen weniger Freizeit nach der Schule entweder AGs einstreichen müssen oder weniger Zeit mit Freunden verbringen können. Man muss den Kindern ja auch noch die Zeit geben, neben Hausaufgaben und Lernen etwas zu tun, das Spaß macht.
Und Gabriele erinnert sich an ihre Schulzeit. Sie hat uns gemailt, dass Schulhofreinigen gar nicht so nervig für sie war. Aber sie erinnert sich an, wie sie sagt, die grässlichen Zangen zum Müll aufheben. Ich fand die ja immer ganz cool, muss ich sagen.
Oder?
Gabriele sagt, die haben manchmal gar nicht richtig gegriffen. Ja, das stimmt, weiß ich auch noch. Und deswegen hat es dann auch teilweise ewig gedauert für so ein Stück Papier, um das aufzuheben.
Ja, aber es war doch irgendwie besser als Unterricht.
Ja, fand ich nämlich auch.
Auf jeden Fall war das Ganze eine rege Diskussion und auf jeden Fall haben auch viele geschrieben, so eine Art Kehrwoche war gar nicht so ungewöhnlich in ihrer Schulzeit. Also vielen Dank für euer Feedback. Ich für meinen Teil bin jetzt raus. Moritz bleibt euch aber noch ein bisschen erhalten.
Macht's gut, bis dann.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.